Herzlich willkommen zum Padercast, den Podcast rund um den Sportclub aus der schönen Stadt Paderborn. Dies ist die Folge 330, ist ja eigentlich so ein Schnaps-Glückszahl. Ich bin der Marco und heute mit dabei sind der Basti.
Hallo zusammen.
Und der Kevin.
Einen wunderschönen guten Tag.
Der Andreas ist leider heute verhindert. Der badet noch seine Kinder und seine Frau, glaube ich, hat er geschrieben. Nein, ich glaube nur die Kinder mit der Frau. Ja, ich weiß es auch nicht. Irgendwie, was macht er zu Hause? Genau. Aber bevor wir einsteigen in Smalltalk, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Also neben dem Hinweis, den ihr eh immer kennt, auf was für tollen Kanälen ihr uns alle hören und sehen könnt, YouTube, Twitch live jeweils montags ab circa 20.15 Uhr, je nachdem wie schnell wir sind, und natürlich über die bekannten Podcatcher als Podcast, noch der extra Hinweis zu dem 13.10., also der 13. Oktober, ab 20 Uhr Padercast live im Fanprojekt Paderborn. Einlass ist 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei und es gibt auch keine Platzreservierung. Ihr müsst einfach kommen. Genau, und wenn es passt, dann passt und wenn nicht, dann nicht. Mal schauen, wie voll es wird. Wir freuen uns auf jeden, der kommt. Ja, und freuen uns allgemein auf dieses Event. Gut, dann zum Smalltalk. Ich habe mir ausgedacht heute zum Smalltalk, dass wir mal über den DFB reden und zwar über den Herrn Rettig.
Rettig. Der jetzt nicht in irgendein Amt?
Rettig ist sogar richtig.
Ist er nicht in irgendein Amt gekommen jetzt? Ich habe da mal irgendwas gelesen. Habe es aber schon aus dem kurzzeitigen Gedächtnis wieder gestrichen.
Jetzt wirklich?
Ja, das war ungefähr vor 2 Tagen.
Okay. Kevin, weißt du, was der Herr Rettig jetzt beim DFB macht? Putzt er die Toiletten oder?
Ach, Sportdirektor oder jetzt, oder? Irgendwie sowas?
Nee. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Keine dass, Ahnung.
Jemand aus München nicht so bemüht ist darüber.
Ja, was macht
ich glaube, der denn? Herr Hoeneß hat doch schon wieder irgendwas von Märchenonkel und so erzählt, ich weiß gar nicht.
Also der Andreas Rettig heißt er, nicht Christian, ich will mal Christian sagen. Der Andreas Rettig ist der neue DFB-Sportchef, also der neue Mannschaftssportchef, also der Nachfolger von Oliver Bierhoff. Und ich finde es ja sehr interessant, dass man den jetzt nominiert hat, weil mir war das gar nicht so bewusst, weil ich diesen ganzen Zirkus da nicht so verfolge, dass der Typ ja scheinbar schon ein paar Mal mit Uli Hoeneß angeeckt ist und auch mit Karl-Heinz Rummenigge. Ja. Dass der allgemein so mit den großen Vereinen auch gerne mal in die Diskussion einsteigt und nicht so hörig ist. Also ich habe auch gelesen, der Uli Hoeneß und der Karl-Heinz Rummenigge haben sich direkt aus dieser Taskforce verabschiedet.
Ja, total peinlich.
Ist ja eigentlich schon den ersten Mehrwert, den der Rettig gebracht hat.
Oder, ja gut, das auf jeden Fall.
Ich habe den immer.
Die haben sich schon das eine oder andere verbale Scharmützel geleistet, wobei ich sagen muss, dass Herr Rettig dabei immer deutlich sympathischer wegkam.
Das ist ja nicht schwierig. Ich habe den immer in Erinnerung und jetzt ist mir wieder eingefallen. Also ich habe das gelesen und ich habe das Gesicht kam mir so bekannt vor. Ich hatte den gar nicht oft mit dem DFB so in Verbindung gebracht, weil ich den, und das wird in der Zeit gewesen sein, als er auf St. Pauli war, eher bei tatsächlich sehr relativ progressiven Diskussionen wahrgenommen hatte. Daher kannte ich das Gesicht. Also ich kenne ihn so ein bisschen aus seiner Zeit bei St. Pauli, da hat man ihn so ein bisschen, ja, finde ich, mehr wahrgenommen. Ansonsten
Köln.
Ja, Viktoria Köln ist jetzt nicht so in meinem. Da war er zuletzt, also vorher bei, ja gut, in den Anfang 2000er bei ersten FC Köln, ja.
Meinte den ersten FC, ja.
Da war ich.
Zukünftigen Zweitligisten, wenn ich
da warst so du noch nicht darf. Geboren.
Nein, da war ich 10 Jahre alt, da habe ich mich für die Sportgeschäftsführung zumindest von solchen Vereinen noch nicht entschieden.
Ja, aber selbst damals hat er schon immer verbale Tiefschläge von Hoeneß und Co. ertragen müssen, also.
Das hat
ja so System, ne? Bei Managern oder so, die oder bei Personen, die in Entscheidungsträgerrollen kommen, die ein Gewicht haben, ein gewisses, dann reagieren Herr Hoeneß und Rummenigge immer ganz allergisch, wenn sie selber nicht das sind oder wenn es ihnen für sie kein Höriger ist, ne, der das dann bekommt.
Ist er denn gewählt worden oder ist er da, wie ist er in das Amt gekommen?
Nein, also ich glaube, da wirst du halt Sportchef, ne? Also
ja, verpflichtet.
Oliver Weber gewählt worden, also Benjamin Weber, mein Gott, Oliver Weber, heute einen Namen habe ich aber heute. Genau, ist Benjamin Weber oder Markus Krösche gewählt worden? Nee, also ich glaube, der wurde eingesetzt, ne, vom
Ja.
DFB-Chef sozusagen.
Ja.
Gut, jetzt schauen wir mal, ob der Nagelsmann auch noch kommt und dann geht's weiter. Toll. Habt ihr das Spiel denn überhaupt gesehen gegen Frankreich?
Nee.
Du auch nicht, Kevin?
Nee.
Tante Käthe an einem Seitenrand?
Also ich habe nur die Pressekonferenz danach gesehen und irgendwie habe ich dann in dem Moment gedacht, guck mal, wenn so einer noch die letzten Jahre da gewesen wäre, würde ich mich vielleicht noch für die Nationalmannschaft interessieren, weil du einfach gesehen hast, wie Rudi Völler irgendwie für diese Nationalmannschaft doch irgendwie lebt. Ne? Also irgendwie, ich finde, das war ein anderes Bild als in Hansi Flick. Ich habe nichts gegen Hansi Flick, keine Ahnung, ich kann ihn gar nicht beurteilen. Aber so diese ganze letzten Jahre, diese glattgebügelte DFB-Nummer da, das war nicht mehr meins. Ich habe, glaube ich, weiß nicht, wie lange ich kein Spiel mit der Nationalmannschaft geschaut habe. Und ich habe mich einfach, für mich ist das Nostalgie, ne? Rudi Völler, damals 1990 als Spieler erlebt, dann nachher als Teammanager erlebt, seine weltberühmte Wutrede, aber auch bei Bayer Leverkusen großartige Arbeit geleistet über viele Jahre. Auch unvergessenes Bild mit Andi Brehme, wo Andi Brehme weinend in seinen Armen liegt, weil Kaiserslautern abgestiegen ist und so weiter. Also das fand ich schon ganz, ganz nett, gepaart mit den jungen Trainern, die er um sich rum hatte. Also mit einem jungen Trainerteam.
Sandro Wagner oder wer war das, ne?
Sandro Wagner und hier, wie heißt er? Der bei Stuttgart unter anderem war einer von den vermeintlichen Laptop-Trainern. Nein, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Aber Sandro Wagner finde ich zum Beispiel sehr spannend, dass der so schnell so eine Chance bekommt. Also auch wenn es jetzt vielleicht nur für ein Spiel war.
Also ich kann mich an Rudi Völler noch erinnern, weil die 2002er WM tatsächlich das erste war, was ich bewusst wahrgenommen habe. Am meisten erinnere ich mich noch an die Duplo und Hanuta Sticker, weil ich damals dann immer so, das war die erste und einzige WM, wo ich diese Klebeheftchen voll gemacht habe. Danach, als ich dann 2006 11 Jahre alt war, war das nicht mehr so interessant.
Hannes und, Wolf, danke.
Ah ja, Hannes Wolf, der war doch beim HSV oder nicht, oder?
Der war auch beim HSV,
ja. Naja, wie auch immer, aber Rudi Völler ist tatsächlich, also selbst für mich, der die 90er Jahre nicht so mitbekommen hat, fußballtechnisch, war das irgendwie auch, obwohl ich es nicht geguckt habe, aber Fotos habe ich gesehen, sah das nostalgisch aus. Ich habe aber trotzdem in der Länderspielpause dann die aktuell einzig wahre Nationalmannschaft verfolgt, die Weltmeister geworden ist. Und das ist schon fast unangenehm, als eingefleischter Basketballfan, wie groß dieser Hype-Train in Deutschland geworden ist. Aber vielleicht sprechen wir über das Thema in der nächsten Folge oder in einer anderen Folge mal. Sonst kommen wir hier von Hölzchen auf Stöckchen.
Gute Idee, wobei Paderborn ja eine Basketballstadt ist.
Absolut.
Also.
Ja.
Schon. Ich erinnere mich an Zeiten mit Doug Bradley als Coach.
Oh. Ja. Ich meine jetzt auch die Jugendarbeit, also das ist schon ganz faszinierend, was die Baskets da aufziehen. Also,
ja, solange die Hallen nicht zusammenfallen, ne? Und noch stehen bleiben.
Ja, genau, das ist der Austragungsort der ersten Mannschaft, ist ein kleines Problem, aber da wird die Stadt nichts dran tun, weil da ist ja Ausgabestopp gerade.
Ja, und da werden Millionen für eine Renovierung, wahrscheinlich kannst du die
20 Millionen Euro.
Dafür baust du eine neue Halle.
Da kannst einfach du mehrere Podcasts drüber machen, aber egal, ist gut. Ja schön. Genau.
Eine Sonderfrage.
Jetzt haben wir auch genug gesmalltalkt. Jetzt können wir mal ans Eingemachte gehen. Am Freitag hat der SCP gegen Wehen Wiesbaden zu Hause gespielt. Wer war denn von euch im Stadion?
Neben
Bastian
dir.
Hebt die Hand. Kevin hebt nicht die Hand. Genau, Bastian stand auch bei mir, deswegen weiß ich das, oder bei uns, sehr nah dran. Bastian war auch sehr spät, also gelbe Karte dafür. Das
völlig normaler Zeitpunkt für mich.
Das war locker. Völlig unnormal, wenn du da stehst, wo wir stehen, weil dann regen wir uns immer auf und lassen keinen mehr rein.
Ja.
Aber gut, passt schon. Genau, und Kevin, ich denke, du hast von zu Hause verfolgt, oder?
Ja, ich habe wieder fleißig in die Tasten gehauen.
Sehr gut, sehr gut. Bevor wir zum Spiel kommen und zu Wien Wiesbaden und den massiven Andrang der Auswärtsfans von Wiesbaden, ist mir was aufgefallen. Ich weiß nicht, Basti, wenn du so spät im Block kommst, dann fällt dir das vielleicht nicht so auf. Aber zwei Sachen möchte ich einmal erwähnen. Einmal, es gab ja in der letzten Zeit so einige T-Shirt-Verkäufe der aktiven Fanszene. Und mir ist das noch nie so krass aufgefallen wie am Freitag, wie viele Menschen in diesen T-Shirts mittlerweile rumlaufen. Also finde ich sehr, sehr positiv. Ich gehörte auch selbst dazu, zwar mit einem alten T-Shirt, aber finde ich sehr, sehr gut, weil das gibt nochmal so ein ganz anderes Bild, finde ich, in die Blöcke rein, wenn diese Fanszenen-Shirts da noch so massiv genutzt werden. Gefällt mir sehr. Wie findest du es, Basti?
Ja, also ich meine, das beste Beispiel ist wahrscheinlich die legendärste Beispiel, die Auswärtsfahrt nach Dresden gewesen zum Aufstieg, ne? Das sah, also die Bilder sind ja bis heute einmalig und mir ist das auch aufgefallen. Was mir immer auffällt, ich habe ja auch einige dieser T-Shirts, ist, dass ich die, weil ich die so geil finde, dann zu oft trage und das sollte man nicht tun. Also es sei denn, man möchte sie nie waschen, denn natürlich gehen irgendwann die Schriftzüge ab. Ich habe noch irgendwelche relativ alten, die sehen halt leider schon sehr mitgenommen aus. Deswegen habe ich mir vorgenommen, diese T-Shirts nur noch zu ganz besonderen Anlässen einmal, zweimal im Jahr zu tragen, also zu einem Spiel, weil sonst sind die schneller hinüber, als man, also jetzt nichts gegen die Qualität, aber das ist bei jedem T-Shirt so, wenn man es zweimal die Woche anzieht oder, naja, einmal die Woche anzieht, dann sind die irgendwann hinüber, ne?
Ja. Gut, für einen 10er oder 15 Euro eben. Kannst du jetzt auch nicht erwarten, dass das jetzt die nächsten 10 Jahre hält. Also so, ich hatte auch meins aus Dresden an.
Ach so.
Aber nur weil mein Sohn das andere anhatte, was letzte Woche verkauft worden ist, was letzte Heimspiel verkauft worden ist und ich das nicht anziehen durfte. Aber ich finde es sehr, sehr schön, dass es sowas gibt und dass das auch so gut angenommen wird. Dann das zweite Thema, wo ich darauf hinweisen wollte, ist den Verkauf von einem Fansign. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die Supporter haben einen Fansign aufgelegt mit dem Namen Paderborner Intelligenzblatt. Das hat auch einen Hintergrund, hört sich total doof an, aber wird dann erklärt auch in dem Fansign. Das Ganze kostet 5 Euro, nicht zu vergleichen oder nicht zu verwechseln mit dem Faunschrei, der von der Passione aufgelegt wird. Das ist ja dann eher so ein Flyer kopiert oder in Schwarz-Weiß, den es umsonst gibt. Dieses Paderborner Intelligenzblatt gibt es für 5 Euro. Ist aber auch in Hochglanz, also kleines Format, was ist das, A5 oder so. Kleines Format, Hochglanz, wirklich sehr wertig aufbereitet. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber so ein paar Sachen habe ich schon gelesen. Fand ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Basti, hast du es dir auch gekauft?
Ja, das hat auch wieder mit meiner späten Anreise zu tun. Ich hatte es mir vorgenommen zu kaufen, habe es aber vor dem Spiel dann nicht mehr gekauft und nach dem Spiel nichts mehr gesehen.
Ja, okay.
Ja, also aber du kannst es mir gerne durchreichen, wenn du es durch hast.
Ich sammle ja sowas.
Oder kann man das beim nächsten Heimspiel auch noch kaufen? Ich meine, das ist ja relativ zeitlos. Vielleicht gucke ich mal, vielleicht sind noch ein paar Restbestände da.
Ja, ich denke schon. Also ich weiß nicht, wie viel die da hatten. Ich habe es selber nicht gekauft, ich habe es mir mitbringen lassen. Also, keine Ahnung. Wird sicherlich noch was da sein. Sollte was da sein, kann ich alle nur auffordern, da am nächsten Heimspiel gegen Schalke zuzugreifen, solange noch was da ist.
Da komme ich dann vielleicht mal eher gegen Schalke. Ich glaube, das bietet sich an.
Ja, gegen Schalke wird es zum Anstoß ein bisschen schwer, in Block zu kommen. Das kannst du auf der Treppe stehen.
20 Minuten vorher da oder so. Also so spät hätte auch nicht.
Echt? Ja. Nur früh. Ich hatte im Kopf, dass du fast zum 1-0 gekommen bist. Aber egal. Ich hatte noch eine Anekdote, fällt mir gerade ein. Die habe ich jetzt auch gar nicht aufgeschrieben vorher. Und zwar sind wir reingegangen in den Block, also durch die normale Kontrolle, Ordnerkontrolle draußen. Und mein Sohn hatte so eine kleine Umhängetasche mit, wie das heute so in ist. Und da hatte er immer Aufkleber drin. Und dann hat der Herr, der ihn kontrolliert hat, gesagt, die Aufkleber kannst du aber nicht mit reinnehmen. Hat er gesagt, wieso? Sind doch von Paderborn. Hat er gesagt, nee, die kannst du hier nicht mit reinnehmen. Dann habe ich gesagt, sag mal, die kannst du hier 3 Meter weiter, also weil wir hinten reingegangen sind im Block Q, am Fan-Container kaufen. Meine Typ, da muss ich erst fragen. Dann geht er zu der Oberaufseherin, die da an der Pforte war, und zeigt ihnen den Aufkleber, sagt die, nee, die kannst du hier nicht mit reinnehmen. Dann sage ich, ey, die kannst du da kaufen, 3 Meter weiter. Ja, echt? Ich so, ja. Ja gut, dann geht das wohl doch. Sag mal, sind die bescheuert oder was? Demnächst kannst du auch ein Trikot anziehen und sagen, ein Trikot darfst du nicht mit reinbringen.
Ja. Ey,
was soll denn das? Was meinst du, was damit passiert? Also das klebt doch keiner im eigenen Stadion oder wenig.
Ich finde es ja sowieso bewundernswert, dass, soweit ich weiß, bei jedem oder nach jedem Spiel sämtliche Sticker entfernt werden in diesem Stadion. Also im Heimbereich wahrscheinlich nicht so aufwendig, aber im Gästebereich stelle ich mir das schon echt spaßig vor. Also das, lass mal irgendwie Magdeburg oder, keine Ahnung, also die 75 Leute aus Wiesbaden werden den Block nicht vollgeklebt haben, aber das, wenn der Gästeblock einmal voll ist, was meinst du, was das für eine Arbeit ist, ne? Also.
Keine Kosten und Mühen werden gescheut, damit das alles schön ist. Und wenn Karlsruhe kommt, dann muss er danach eine ganze neue Keramikabteilung einbauen.
Ja, gut, dann brauchst du wenigstens die Kleber nicht mehr abmachen.
Wer ist denn der offizielle Keramikpartner vom SC Paderborn? Weiß das eigentlich jemand?
Aber hat hier Rom Deluxe nicht auch so eine Keramik
vertrieben? Das kann natürlich sein.
Sanitärabteilung, ja.
Es gibt natürlich noch Vetter und Engels, SW Becker und so weiter. Also wir wollen jetzt die Paderborner Firmen natürlich nicht unterschlagen.
Genau, richtig. Aber kann man ja nur das Feinste einbauen. Doravit wird da reingeschraubt. Dann.
Stimmt.
Ja.
Villaroy und
Boch. Boch, genau, ja. Ja.
So. Genau, nur vom Feinsten
für die Gäste. Mit Musik und so, ja. MP3-Player drin.
Mich würde mal eine Studie interessieren, ob hochwertige Keramik besser behandelt werden würde bei Fußballfans. Das wäre es doch mal wert, so ein richtig schickes Klo zu machen, ob dann weniger Schäden und
Dreck schreib doch entsteht. Darüber mal eine Bachelorarbeit oder sowas.
Ja. Ja, ich glaube, der Invest wäre ziemlich hoch. Musste erst jemand
mit so einem Farbspiel, weißt du, so wenn du dann am Urinal abziehst, dann hast du dann auch so eine Farborgel, die damit trällert. In blau und schwarz, schwarz und blau. Ich kann mir gut vorstellen. Oh, genau.
Aber irgendwo haben sie doch Zielscheiben oder so im Pissoir aufgehangen. Das habe ich jetzt schon öfter irgendwo gelesen, ne? Also jetzt nicht bei uns oder so, aber ich habe das mal irgendwo in Clubs oder so, keine Ahnung, Stadien auch, so Zielscheiben in den Stehurinalen, dass man, naja, ihr wisst schon.
Ja, verrückt, ja. Was nicht alles gibt. Ja. Genau, aber jetzt kommen wir mal zu unseren Gästen aus Wiesbaden. Ja, ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber so schlimm hatte ich es nicht im Kopf in Sachen Gästefans. Also ich hatte irgendwie im Kopf, dass die mehr mitbringen, so ein bisschen.
Ja. Nee. Wobei es mich auch wundert, weil Wiesbaden ja echt nicht weit ist, ne? Also das ist ja schon. Ja,
die sind gerade aufgestiegen, also ich meine.
Bisschen. Ja, aber ich meine,
und die spielen noch eine halbwegs gute Saison, also bisher, ne? Hatten wir ja im
Vorgespräch. Halbwegs gute, die haben echt super Start.
Ja, ich meine, was man aus 6 Spielen oder 5 Spielen so rausziehen kann, ne? Aber also das meine ich, ne? Die sind gut in die Saison gekommen und sind aufgestiegen und dann kommen 75 Leute. Was sind das? 3 Stunden nach Paderborn? Ja, also 2,5, 3 Stunden. Ne?
Also gab es schon andere Auswärtsfahrten. Ne? Ja, klar, Freitag 18:30, aber ich meine, also es gibt auch Auswärtsspiele freitags 18:30, wo der Gästeblock rappelvoll ist.
Ja,
also,
ja. Ich denke mal.
So wenig. Dann haben so viele gesessen, ne? Also,
nee, da war doch Gästeblock, war doch freigegeben, Sitzplatz, neutraler
Block. Ach, der war freigegeben?
Ja, neutraler Block.
Ach so, deswegen.
75, okay. Hier im Chat habe ich eben irgendwas gelesen, 75 Karten, ne? Wurden verkauft nach Wiesbaden.
Also der Gunnar, der letzte Woche zu Besuch war, schöne Grüße, der hat ja gesagt, dass der mit dem Bus kommt. Das war dann der Bus mit allen Fans, schätze ich.
Ja, wahrscheinlich.
Also ich glaube, Wiesbaden.
Oder es war ein Kleinbus.
Wiesbaden leidet wahrscheinlich massiv darunter, dass du in der Nähe halt mit Frankfurt und Mainz zwei Vereine hast. Obwohl es erstaunlich ist, weil ich meine, Wiesbaden ist jetzt auch nicht so klein, die Stadt. Naja.
Ja, gut. Aber wohnen ja eigentlich nur Rentner und so, ne? Also ist ja, also jetzt, ist gar nicht böse gemeint, aber ist teuer. Ja, viele Rentner. Oder Landesregierung. Oh, ist vielleicht eher schwierig. Wir haben
Gunnar leider nicht getroffen, weil der zu spät vor dem Anstoß kam. Also ich sowieso nicht, aber die Jungs waren halt schon im Block.
Oder halt noch gar nicht da, in meinem Fall.
Ja, aber er hat ja dann auch geschrieben nachher, dass er so deutlich später da war als gedacht.
Okay. Ja. Na gut, bei den ganzen Busse, die er auf den Gästeparkplatz fahren musste.
Ja, aber stimmt schon, ist natürlich absolute Pendlerzeit, freitags Wiesbaden, Paderborn, die Strecke wird. Da musst du schon wahrscheinlich früher losfahren, ja. Naja, wie auch immer.
Bier ist leer, jetzt Club Cola.
Sehr gut.
Lass mal anfangen.
Jetzt können wir anfangen, genau. Dann fangen wir mal an, fangen wir mal mit der Aufstellung an. Kevin, was sagst du zur Aufstellung? Was hat dich aufschrecken lassen? Oder?
Ich war irgendwie schon ein bisschen verwundert, wobei dann, als ich nochmal mir genau angeguckt habe, waren es ja tatsächlich nur zwei Änderungen zum Spiel davor. Irgendwie kam mir das so, deswegen hatte ich auch zuerst geschrieben, wild oder sowas, ne?
Ja, hat mich schon gewundert, was damit meintest.
Ja, also irgendwie war das komisch. Ich hatte ein komisches Gefühl. Es kam mir so vor, als wären da irgendwie sechs Spieler ausgetauscht worden. Aber ja, war es ja dann nicht so. Und im Endeffekt haben wir ja alle schon lange darauf gewartet, dass Klaas mal die Chance von Beginn an bekommt. Insofern, das hat er sich auch verdient die letzten Wochen. Hat er schon oft gezeigt, dass er zum Höheren befähigt ist oder sein kann. Ja, und Natsch im Endeffekt eigentlich auch ein cooler Move. Jetzt im Nachhinein natürlich leicht zu sagen. Aber auch der hat ja jetzt lange auf der Bank dazugelernt, sage ich mal so.
Viel und, Erfahrung sammeln.
Ja, ein bisschen wundert mich, dass der Siegfilm so raus ist aus der Startformation und Kinzombi, aber gut, ihr habt ja alle Kinzombi so schlecht gemacht und lange, lange schlecht geredet, dass jetzt der Trainer zugehört hat.
Ja, aber ich glaube, Kinzombi hatte noch einen anderen Grund, ne? Also ich habe das jetzt nochmal reingeschrieben. Der ist der Papa geworden.
Stimmt. Hast du recht.
Also der hat im Halbzeit den Anruf aus dem Krankenhaus gekriegt, hat sich dann aber entschieden, da zu bleiben. Und sein Kind ist dann am nächsten Morgen geboren worden. Also ich glaube,
hast du recht. Ja.
Das hat vielleicht auch was mit der Auswahl zu tun, weil bisher vielleicht auch nicht so konzentriert.
Ja, wie auch immer. Also im Endeffekt ist es auch typisch Kwasniok. Ich meine, er muss ja auch ein bisschen probieren, wenn der Saisonstart ist ja jetzt nun auch nicht so gewesen, dass man sagen könnte, die Startelf, die da die ersten fünf Spiele gemacht hat, hätte es verdient, komplett so weiterzuspielen. Insofern alles gut. Ich war nur im ersten Moment so ein bisschen schockiert. Klefisch war auf der Bank. Also so gewohnte Namen aus den letzten Wochen. Ne? Und ja. Und mein Sissi, naja. Egal, das ist ein anderes.
Ja, auf den kommen wir ja noch zu sprechen.
Kevin, zwei Dank. Dachte ich mir fast.
Basti, was hast du denn?
Mein Trockenfleisch.
Ja, isst du noch mal weiter ein bisschen Trockenfleisch. Basti, was hast du denn gedacht? Wolltest du noch was ergänzen?
Was mir als erstes aufgefallen ist, ist nur Platte vorne. Also nur Platte vorne. Kein Conte, kein, gut, viel Auswahl hast du da auch nicht mehr, ne? Aber, und dann der zweite Blick war auf der Auswechselbank, dass Ansa im Kader stand, hat mich, also dafür, dass es vor ein paar Wochen noch hieß, ich wusste ja vorher im Spiel nicht, dass er nicht eingewechselt wird, aber dass der noch zu weit weg ist von der zweiten Mannschaft, fand ich schon ganz cool, dass er dann im Kader stand. Also das wollte ich noch erwähnen. Das war, also ich.
Ja, wäre bestimmt auch eingewechselt worden, wenn wir 4-0 geführt hätten.
Stimmt. Ja.
Ja, vielleicht auch, wenn wir 2-0 hinten gelegen hätten. Weil Tore schießen kann der Junge, ja. Also das hat er ja schon gezeigt in der Regionalliga West. Ja, gut. Und ich meine, was mich ein bisschen überrascht hat, dass der Kruse nicht im Kader war.
Ja gut, der war krank, ne?
Ja gut, da war es aber, hat Kwasniok auf der PK gesagt, muss man gucken, mit dem Fuß kannst du ja auch vielleicht in den letzten 10 Minuten noch was Entscheidendes machen. Gut, aber ich bin jetzt mal so langsam auch ein bisschen enttäuscht davon, weil der rennt jetzt hier schon lange rum und hat irgendwie einmal gespielt. Fand ich bis jetzt, würde mich freuen, wenn der jetzt auch mal irgendwie liefern würde. Und dann Leipert, hätte ich auch irgendwie gehofft, dass der ein bisschen fitter wird, so mit den 2 Wochen, nicht, dass der so ewig krank ist. Bilbia auch nicht dabei. Schon wieder so Verletzungskacke, ey. Das ist, finde ich, sehr schwierig. Also ich bin mal gespannt, ob sich das irgendwann mal auflöst und wir auch mal über, 2 Monate nicht irgendwelche Todkranken auf der Tribüne sitzen haben.
Ja, ist so. Wobei ich auch, ich hab da auch drüber nachgedacht, als das Spiel angefangen hat, und in manchen Phasen des Spiels, aber ich lasse dieses Thema so viele Verletzte als Ausrede jetzt nach ungefähr 9 oder 10 Monaten oder 11 Monaten, also fast einem Jahr in diesem Zustand, irgendwann kannst du das auch nicht mehr gelten lassen, ne? Also so.
Ne? Ja, aber ist ja Fakt, ne? Also gerade vorne.
Das Thema wird ja gleich auch nochmal in der 16. Minute oder ab der 16. Minute des Spiels ja auch nochmal interessant.
Naja, das stimmt, das stimmt. Genau, und dann gehen wir mal ins Spiel rein. Basti, wie sind wir denn ins Spiel gekommen?
Also wir sind, ich fasse mal so die ersten 20 Minuten bis zum Gegentor zusammen. Also gefühlt haben wir uns auf der Tribüne alle versucht einzureden, dass wir doch eigentlich ganz okay spielen, obwohl man auch so das Gefühl hatte, naja, Zwingendes war da eigentlich gar nichts dabei. Wir waren, glaube ich, in den 20 Minuten einmal in Strafraumnähe, wo wir so ein bisschen rumgestochert haben und keinen Abschluss hinbekommen haben. Und dann hattest du so zwischendurch, hattest du das Gefühl, also wir waren schon, wir hatten mehr Ballbesitz, haben, ja, das war es eigentlich auch, mehr Ballbesitz, sah angestrengt aus oder motiviert aus, es war okay. Du hast dann aber anhand von zwei Abseitssituationen von Wiesbaden schon gemerkt, dass die nicht viele Anläufe brauchen, um da vorne durchzukommen. Und als wir gerade so im Fazit waren, der ersten 20 Minuten, kam dann das Gegentor. Also von daher würde ich sagen, eigentlich wie immer gestartet.
Also ohne Scheiß, wir haben darüber gesprochen, dass der Fröse, der kam ja zwei, dreimal vorher Froze. Schon an dem...
Froze,
keine Ahnung. Der Kollege, gedacht, der das Tor geschossen hat, der kam schon zwei, dreimal vorher an einen Ball, ziemlich unbedrängt. Und ich habe noch, ich weiß gar nicht, zum Alex oder so, ich weiß nicht, habe ich gesagt, ey, wenn wir das oft genug machen, irgendwann trifft er den Ball mal. Ey, und dann macht er das 1-0. Ey, unglaublich, wie schlecht verteidigt.
Ja, in der Tat, das war wirklich sehr schlecht verteidigt in dem Zug. Es war erschreckend einfach. Kommentator hat auch gesagt, dass das halt echt unsere größte Schwäche diese Saison ist, ne? Dass wir Gegentore viel zu einfach hergeben. Das war ja nicht mal irgendwie Slapstick oder so, das war ja einfach überlaufen und dann hinten ist der Froze oder wie auch immer man den Mann ausspricht, durchgestartet. Ja.
Also ich finde... Hast du die Zuordnung auch gar nicht, aber Musliu oder so war das, glaube ich, keine Ahnung, ich habe mir die Szene nicht mal angeguckt. Stand da ewig weit weg von. Also
ich stimme euch dazu.
Beide Innenverteidiger waren irgendwie nicht auf, also und die außen auch nicht. Also weder ist hinten der linke Verteidiger eingerückt, noch ist der rechte richtig draufgegangen oder in den Zweikampf gegangen.
Ja. Also es sind dieses tatsächlich so, also defensiv ist diese Saison wahrscheinlich nicht schlechter als letzte Saison. Der Unterschied ist finde ich, so ein bisschen, dass halt vorne gar nichts. Also wirklich gar keine.
Wir können täuscht die ganze, auch ein bisschen weg.
Wir können also die ganze erste Hälfte nehmen, genau. Also das täuscht auch darüber hinweg. Ich glaube, diese Fehler in der Defensive, wenn ich mich an ein Spiel gegen den HSV erinnere in Hamburg, da haben wir hinten auch, na gut, da hast du ein anderes Kaliber an Stürmern stehen gehabt, aber da hinten waren, da sind auch Fehler passiert. Nur das Ding ist halt, wir haben vorne Chancen letzte Saison im Minutentakt produziert. Und jetzt, in der ersten Hälfte war nicht eine Szene, die irgendwie gefährlich war. Also da war dieses Gestochere einmal im Strafraum am Anfang und das war es eigentlich bis, dann gab es nochmal einen Schuss 3 Meter links neben das Tor, kurz vor der Halbzeit, aber das kannst du nicht, also das kann man nicht vergleichen mit der Vorsaison. Also das kann mir auch keiner erzählen. Das ist offensiv.
Das wollte ich dir auch gerade nicht erzählen.
Drei liegen drunter, gefühlt, ja.
Ja, also tatsächlich, ne, ist das Offensivspektakel hinfort. Ob das nun mit dem fehlenden Selbstbewusstsein zu tun hat oder mit einer ganz anderen Einstellung, weiß ich nicht. Das wird sich zeigen, falls wir jetzt mal 3-4 Spiele am Stück gewinnen sollten, wie es dann aussieht. Aber da bin ich bei dir, Basti. Ne? Und hinten haben wir eigentlich auch nicht wirklich viel. Also Wiesbaden hat jetzt auch nicht Chancen am Laufband, am Fließband gehabt. Wiesbaden hat halt einfach diese Sorte, die Kunst geschaffen oder eingeführt bei sich, aus einer Chance im ganzen Spiel ein Tor zu machen.
Ja, das machen die aber auch nicht.
Aber da waren ja schon ein paar Sachen bei, also auch in der ersten Halbzeit. Mhm. Also, weiß nicht, wenn Tor. Da jemand anders in der Mitte steht, also dieser Froze, wie auch immer er heißt, der hat ja irgendwie dreimal den Ball vorher gar nicht richtig getroffen. Dann dachte ich ja, warum spielt denn der in der zweiten Liga? Und dann hat er noch einmal getroffen. Dann ist er reingegangen. Aber also das sind so, der Musliu, ich meine, den hat man noch geholt, um Erfahrung in der Innenverteidigung zu haben. Jetzt kann man sagen, gut, er hat 2 Spiele, glaube ich, durchgespielt oder zumindest 1 durchgespielt und 1 fast durchgespielt in Mazedonien, in der National-Dings-Blub-EM-Qualifikationspause. Aber irgendwie Also die Erfahrung sehe ich jetzt nicht da, die er bis jetzt gebracht hat. Und auch in der zweiten Halbzeit, wenn wir jetzt mal über das Defensivverhalten reden, meine, gut, wenn Wiesbaden zu doof ist, aus 5 Metern gerade ins Tor zu schießen, also aufs leere Tor, glaube ich sogar. Ja gut, aber freue ich mich. Aber das, also die Defensivleistung war eine Katastrophe, auch in der zweiten Halbzeit.
Ja, also klar, gegen Mannschaften, die da etwas schusssicherer gewesen wären, wäre das mit 3 und 4-0 ausgegangen, also als Niederlage. Was du halt gesehen hast in der zweiten Hälfte, als wir dann direkt sehr druckvoll aus der Halbzeit gekommen sind, wir können gleich noch über die beiden Buden sprechen, aber das war eigentlich so der Moment nach dem 2-1, wo ich gedacht habe, so, und jetzt spielen wir die, so wäre es letztes Jahr gelaufen, an die Wand und schießen noch das dritte, vierte und fünfte Tor. Und du hast ja im Prinzip nach dem 2-1 auch wieder, also einfach das Spielen eingestellt. Und ich glaube, das haben wir letztes Jahr einfach nicht gemacht. Wir haben letzte Saison einfach offensiv durchgezogen und natürlich sind da auch solche, also ich sag mal, da ist hinten auch viel Scheiße passiert und viel reingegangen. Es hat aber in der Mehrheit der Spiele gar nicht gejuckt, weil wir mindestens mal eine Bude mehr gemacht haben oder halt immer für eine Bude gut waren, ne? Und
Vielleicht um mal vielleicht so einen kleinen Bogen zu der nicht vorhandenen Offensivleistung in der ersten Halbzeit zu spannen. Gehen wir nochmal zurück in die 14. Minute, wenn ich das hier richtig im Ticker sehe, als Platte mit Angha, wenn ich das richtig ausspreche, mit den Köpfen zusammen, also Platte und Angha prallen mit den Köpfen zusammen und der Paderborner muss behandelt werden. Oh, wer mag das Narrativ da drum erzählen, Kevin?
ja, muss behandelt werden. Ich habe direkt gedacht, okay, das war's wieder. Und wie sich später nach dem Spiel herausgestellt hat, also auf der Pressekonferenz, als Lukas Kwasniok es quasi direkt erzählt hat, hätte Platte auch eigentlich raus müssen, denn ist mit Kopf, mit einer Gehirnerschütterung weiter über das Spielfeld gelaufen, was ja, hochgradig unverantwortlich ist, weiß ich nicht. Es klingt immer so mit dem Oberlehrer Zeigefinger mit dem Erhobenen. Ich kann halt verstehen, wieso er es gemacht hat. Wenn es ein Mannschaftsarzt zu dem Zeitpunkt schon gemerkt hat, was ich nicht glaube, dann wäre es wirklich schwierig, dass der Spieler weiterspielt. Also Gehirnerschütterung, ne? So, man hat jetzt nichts mehr gehört danach oder habt ihr was gehört nochmal heute oder gestern? Ich nicht, was die Untersuchung ergeben hat. Ich habe auch die einhelligen Medienseiten nochmal durchforstet. Es gibt keine News dazu. Vielleicht hat aber jemand irgendeinen Kanal, der ihm das mitgeteilt hat. Ja.
Also,
Ist
und vor
halt,
allen
ja.
Dingen, ich meine, man hat auch gemerkt, ich hatte zwischendurch gedacht, boah, ist der Latte schlecht. Also, da kam auch wenig an, Laufwege, das sah alles so irgendwie nicht passend aus. Ich meine, aber gut, wenn ich mit einer Gehirnerschütterung Fußball spielen würde, habe ich vielleicht auch ein paar Koordinationsprobleme.
Ja,
Das,
ich fand, er hatte noch ein paar Kopfballduelle gewonnen. Also ich.
ja, aber warum? Also warum macht man das? Also jetzt, ich meine jetzt gar nicht Kwasniok, ich meine jetzt ihn auch. Tut man sich da selber mit einem Gefallen? Also falscher Ehrgeiz, weiß nicht.
Ich weiß nicht, also ich habe in meinem Leben zum Glück noch keine Gehirnerschütterung gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine gehabt habt. Ich weiß nicht, wie man das selber wahrnimmt. Also ich meine, wir hatten auch irgendwelche Spieler im WM-Finale, die sich 2014, die sich auch an nichts mehr erinnert haben und wo auch irgendwas. Also ich weiß nicht, unter dem Adrenalin, wo du da stehst, inwiefern du das realisierst, was gerade mit dir passiert. Deswegen weiß ich nicht, ob ihm das so bewusst war. Ne? Aber ist natürlich saugefährlich. Ne?
Und ich meine, du hast nachher gesehen, in
Ja,
der zweiten
also.
Halbzeit, als Grimaldi reinkam, war da auf einmal viel mehr Betrieb auch, ne, vorne in der Spitze. Also,
Aber
ob das jetzt gut war und nicht, aber und
es
Grimaldi vielleicht auch keine 90 Minuten oder 70 oder 80 kann, weiß ich nicht.
ist ja, du hast
Aber
aber auch noch 9 Feldspieler, die mit Platte auf dem Platz
ja,
standen und
also
die den Ball auch nicht unbedingt dahin, also die Laufwege waren
ja,
ja durchgängig.
ich kann vor allem den Ehrgeiz oder die Motivation von Felix, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob man das merkt. Eigentlich bei einer schweren Gehirnerschütterung merkt man es auf jeden Fall, wenn man Übelkeit und Co. hat. Ich kann es natürlich verstehen, ne? Der Mann ist, der liest ja auch und hört auch, was man über ihn sagt, ne? Dass er nur noch verletzt ist, dass er dem Verein eigentlich gar nichts mehr bringt, warum der überhaupt noch Vertrag hat hier, warum der nicht im Sommer jetzt mal verkauft wurde oder der Vertrag aufgelöst wurde. Jedes Mal, wenn der wieder an der Mannschaft dran ist, verletzt er sich halt wieder. Und wenn du dann in der 14. Minute auf dem Boden liegst und denkst, boah, nee, ich mach weiter. Also ich kann das schon verstehen, diese Motivation. Ne? Er tut mir auch echt leid, weil, wie gesagt, der Kommentator hat es auch gesagt, einst Mannschaftsführer einer U-Nationalmannschaft, große Hoffnung, Champions League gespielt mit Schalke. Tja, und das ist schon übel, ne? Also das macht natürlich mental mit dir und psychisch mit so einem Spieler was. Und ich meine, ich mache jetzt den Fans gar nicht einen Vorwurf. Jeder Mensch redet natürlich da irgendwann drüber. Wir haben es ja auch schon besprochen, ne? Ob Felix Platte überhaupt noch zweite Bundesliga spielen kann oder sollte auch, ne, mit seinem Körper. Und die Diskussion wird er mit sich selber schon 100-mal geführt haben. Nur wenn du halt im Nachhinein das von Gehirnerschütterung liest, und heutzutage ist es ja schon so, dass immer wieder Fälle bekannt werden, wo Sportler, also jetzt nicht nur Fußballer, sondern allgemein Sportler mit Gehirnerschütterung weitreichende Spätfolgen zu ertragen haben, ist das eigentlich etwas, wo ich immer sage, dafür lohnt es sich nicht. Auch wenn ich es natürlich, wie gesagt, verstehen kann, weil er Profifußballer ist.
Ja, klar. Also natürlich kann ich mich da auch reinversetzen und so, aber sehr unglücklich, ja, schön. Ich würde den einfach mal wünschen, dass der 10 Spieler am Stück einfach durchballern kann. Und
ja, 6 Tore schießt, 7 Tore schießt. Und
ja,
naja. Ja, das war am Anfang der letzten Saison, sah das ja echt gut aus, ne? Mhm. Die ersten 6 Spiele. Da dachte ich, krass. Das war ähnlich. Sven Michel ist ja damals auch sehr verletzungsanfällig zu uns gekommen. Weiß ich noch, haben wir auch damals darüber diskutiert. Die erste Saison war der auch relativ häufig angeschlagen oder ausgefallen. Und dann irgendwann hat er die Kurve gekriegt. Und ich hatte damals gehofft, letzte Saison, dass das mit Felix Platte auch irgendwie gelungen ist. Aber naja.
Ja, gut.
Das ist halt.
Schauen wir mal, was wird.
Nichtsdestotrotz, um aufs Spiel zurückzukommen, war das, gebe ich zu, man hat mir natürlich gemerkt, die ersten 5 Spiele in der Saison haben wir nicht die Wurst vom Teller gerissen, das merkst du einmal. Und zweitens, also wie gesagt, Verunsicherung in der Mannschaft, und zweitens stimmen da die Abläufe auch noch nicht so, ne? Das ist, weiß ich nicht. Also zwischen Sturm und Mittelfeld, finde ich, fehlt noch so ein bisschen die Connection.
Wie ordnet ihr denn in dem Kontext, wenn wir die erste Halbzeit dann Revue passieren lassen, die Aussage von Lukas Kwasniok auf der PK ein, nach dem Spiel, die sehr interessant war? Ich weiß nicht, ob wir die auch noch einspielen wollen später oder so, aber ein Zitat von ihm war ja, er hat noch nie so eine Mannschaft trainiert, auch nicht in den letzten Jahren, die so gut miteinander harmoniert und zusammenpasst und charakterlich zusammenpasst. Also wenn dir das jemand zur Halbzeit erzählt hätte, hättest du es ihm geglaubt?
Ich glaube, das hat er in der Halbzeit nicht so zu der Mannschaft gesagt, wage ich mal zu orakeln. Andererseits ist Lukas Kwasniok ein Typ, der sich immer vor die Mannschaft wirft. Das hat er bisher immer gemacht, und ich kann schon verstehen, was seine Idee dahinter ist. Der will natürlich die Mannschaft aufbauen, jetzt mit dem Sieg, mit diesem hart erkämpften Sieg im Rücken nochmal auch ein bisschen Schub von Trainerseite geben. Hat natürlich auch gelesen, was die bisher über die Mannschaft geredet wurde seit Sommer, ne? Angefangen mit der Diskussion, warum wir keinen vernünftigen Stürmer in Anführungsstrichen kaufen, bis halt dann heute oder bis vor dem Heimspiel gegen Wiesbaden, wo wir halt Tabellen 16. waren, ne? Also das ist klar, da muss die Mannschaft stark reden.
Oder? Was glaubst du denn, was hat er denn in der Halbzeit erzählt? Wir haben auf der Tribüne sehr stark darüber gesprochen. Und die Meinung war eigentlich so, also ich habe zumindest das Gefühl gehabt, du kannst ja nicht in jeder Halbzeit gehen, wenn so ein Spiel läuft seit Saisonbeginn, und in der Halbzeit laut werden und eine Wutrede halten, weil irgendwann nutzt sich das ab.
Ja. Ich glaube, das passiert doch gar nicht so viel. Also ich glaube, ich meine, er hat, ich weiß nicht, ob ich es in der Zeitung gelesen habe oder ob er es auf der PK gesagt hat, er hatte gesagt, dass die Mannschaft zusammenstehen muss, also für sich da sein muss, irgendwie sowas in der Art. Ich glaube auch nicht, dass Anschreien so das adäquate Mittel ist im Profifußball. Ich meine, das sind, glaube ich, Effekte, die nutzen sich super schnell ab. Ich glaube, da musst du schon halt irgendwie auch den Ton treffen, der die Mannschaft motiviert. Und also ich persönlich muss sagen, ich finde die Mannschaft vom Potenzial her total toll. Also ich finde die super. Ich finde auch, dass die neuen Kurda, Hansen, mega eingeschlagen, Spitze, wir haben weiß ich, Max Kruse, wenn er mal nicht krank wäre, hast du jemanden, der da echt viel Erfahrung mit reinbringt. Auch Leo finde ich eine gute Verstärkung. Auch unseren Sturm finde ich gut, wenn er nicht gerade immer krank ist. Also, und das, was Kwasniok also gesagt, dass das eine sehr harmonische Mannschaft ist, die gut miteinander arbeiten kann, die gut miteinander auskommt, ist beim Training natürlich eine geile Sache. Aber wenn du halt keinen gescheiten Start in die Saison hast, ist das, glaube ich, schwierig, das dann auch auf den Platz zu bringen. Und von daher, also ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt, ey, lass dir noch mal ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir zwei Spiele, aber jetzt sind wir schon wieder so weit. Ne? Also ich finde, ich glaube immer noch, dass die Mannschaft, wenn sie richtig durchstartet, dass das eine geile Mannschaft sein kann in der zweiten Liga. Und ja, schauen wir mal, was jetzt kommt. Aber bevor wir dahin gehen, schauen wir vielleicht nochmal in die zweite Halbzeit.
Pfiffe zum Halbzeit-Dings ja. Brauchen wir nicht thematisieren, oder? Also
zum was?
Die Pfiffe, also war schon sehr laut, das Five-Konzert zur Halbzeit, ne? Haben wir jetzt schon vielfach drüber gesprochen. Ich kann es irgendwo, ich kann es nachvollziehen im Sinne von, ich war auch enttäuscht über die erste Hälfte, also richtig enttäuscht. Also das war wirklich, ich fand es ganz, ganz grauenhaft. Gefühlt eines der schlechtesten ersten Hälften, die ich in diesem Stadion gesehen habe in den letzten 4, 5, 6, 7 Jahren. Auf der anderen Seite, was bringt das da zu pfeifen? Also genau, weil was du gerade gesagt hast, Marco, wir haben es jetzt hier schon zehnmal thematisiert, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann in der zweiten Hälfte stärker rauskommen, wird mit keinem Prozentsatz erhöht, sondern also es spielt ja niemand besser, weil, oh, jetzt haben die aber laut gepfiffen, jetzt spielen wir mal besser. Also das bringt ja nichts, ne? Aber gut, ich glaube, das haben wir oft genug erzählt.
Kann das auch nicht nachvollziehen, was die Leute reitet, da zu pfeifen. Vor allen Dingen in der Halbzeit, wo du ja noch eine ganze Halbzeit vor dir hast und du weißt nie, wie die wieder rauskommen und wie das Spiel noch gedreht wird. Nur weil der Saisonstart jetzt mal nicht so geil war wie in den letzten Jahren, habe ich absolut überhaupt kein Verständnis für. Also bleib zu Hause. Von daher, ja, lass uns da mal nicht drüber reden. So, in die zweite Halbzeit, Basti, du hast gerade schon gesagt, sind wir ziemlich feurig gestartet. Also da hast du auch so gesehen, so ey, die haben Bock, die sind geil. Und dann natürlich auch wieder das Thema, wie es man ja so manchmal im Fußball hat. Ich meine, Wien Wiesbaden hatte die 200-prozentigste Chance auf das 2-0 in der 50. Minute, wo da der Kollege mehr oder weniger alleine vom Tor stand und auch nicht so weit weg vom Tor und hätten einfach nur noch reinschieben müssen und schießt ihn dann doch sehr weit übers Tor. Und im Gegenzug, wirklich, was war, ich glaube, ich habe in der Zusammenfassung gehört, es waren 35 Sekunden nach dieser Chance, schießt Klaas das 1-1. Also genau, was hast du da gedacht, Bastian?
Da das schön auf die Südtribüne zu war, habe ich mir schon beim Schluss gedacht, so jetzt rappelt's und du hast, also ich habe gedacht jetzt, also du hast wirklich das Gefühl, in diesem gesamten Angriff, aber auch nach der Pause, bis auf diese eine Szene, die du angesprochen hast, hier ist was drin. Also man hat es irgendwie gemerkt und ich fand, es war schon sofort ein anderes Gesicht als vor der Hälfte. So hat es zumindest im Stadion gewirkt und als Klaas dann da, also gefühlt stand er schon fast im Tor. Als ich mir das auf Sky angeguckt habe, war das schon noch außerhalb des 16ers und ein sehr gut platzierter Schuss, also astrein gemacht. Aber irgendwie so im Stadion hatte ich das Gefühl, dass Wiesbaden irgendwelche Auflösungserscheinungen da hinten hatte und uns völlig Freiheit stehen lassen. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt haben wir endlich mal ein Mittel gefunden, das auch auszunutzen, weil Wiesbaden war jetzt, also die haben auch nicht ihren ganzen Tag gehabt. Also ich war da dann ab dem Moment sehr positiv eingestellt.
Fand ich ähnlich und bin auch da eigentlich fest von ausgegangen, dass es weitergeht. Und dann ging es ja auch relativ schnell in der 61. Minute dann Natsch mit dem 2-1. Ich fand Natsch in dem Spiel vorher sehr unglücklich, muss ich sagen. Gerade in der ersten Halbzeit war sehr wenig zwingend es, aber also es freut uns aber, oder Kevin, dass er das 2-1 geschossen hat?
Ja, zumal der in dem Spiel, und da fand ich, gab es in der ersten Halbzeit doch schon ein paar gefährliche Chancen mehr, als gerade besprochen wurde. Und da wurde er auch schon zweimal abgeblockt bei zwei Zuspielen in den Strafraum. Wo das Ding sonst klar aufs Tor geht oder ins Tor. So war das in der zweiten Halbzeit ja auch. Also der hat ja, ich weiß nicht, wie oft der im Strafraum den Ball bekommen hat und sein Schuss wurde abgeblockt. Beim Tor wurde er ja auch geblockt und dann aber abgefälscht, das Tor unhaltbar. Insofern, hat er so lange geübt, diesen Trickshot durchzuführen, bis der dann auch reingegangen ist. Nee, ist einem jungen Spieler immer zu gönnen, in der Hoffnung, dass so einer dann auch durchstartet. Und wir brauchen halt ein paar neue Roleplayer oder nicht nur Roleplayer, sondern Leute, die darüber hinauswachsen nach den Abgängen im Sommer. Insofern alles cool, junger Typ. Und ich sehe da enormes Potenzial, weil der mag vielleicht das ein oder andere lahmere Spiel mal gehabt haben. Grundsätzlich sehe ich bei ihm aber immer ein Gefahrenherd. Also er ist halt immer irgendwo rubenwuselnd und für Gefahr sorgend da.
Ja, also sehe ich auch so. Also vom Dribbling her und so finde ich das immer schwierig. Also finde ich das immer schwierig zu verteidigen. Nicht schwierig, wie er dribbelt, sondern genau, ich glaube, da fehlt aber noch ein bisschen was, bis der ja, also auf so einem Niveau ist, dass du sagen kannst, hey, das ist ein Stammspieler, der richtig Gefahr reinbringt. Dann ist es aber in der Kombination mit Muslia, finde ich, schon eine Nummer, ne? Also wenn du solche Leute da rumwuscheln hast. Gut, dann gab es die ersten
Pass auf Nudge hattet ihr, ich bin gerade irritiert, ich glaube, ihr fängt an zu gewittern, zumindest ist es sehr laut gewesen, deswegen habe ich gerade kurz die Kopfhörer abgehabt. Den Pass auf Nudge von Klaas, hattet ihr den noch erwähnt? Der war, also das war genau das.
Ja, der war richtig stark, ne?
Das war genau das, was ich eben meinte, mit die Abwehr von Wiesbaden ist irgendwie löchriger als ein Schweizer Käse gewesen. Und der hat's halt, also weil er den Pass so geil gespielt hat und das so gut gesehen hat, ne?
Ja, aber dann wird er ja auch wieder geblockt, der Schuss, und fällt glücklich über den Torwart ins Tor rein. Aber gut, das ist halt so. Ja, liegt vielleicht auch daran, dass der Nudge immer ein bisschen zu lange braucht zum Schießen. Also da merkst du halt auch, dass der noch nicht so richtig lange und angekommen ist in der zweiten Liga. Also ich glaube, der kann das, aber das dauert noch. Genau, Lars dann auf alle Fälle schon mal der Matchwinner, ne, mit seinen 2 Scorerpunkten. Geht dann raus, Grimaldi kommt, Exewem kommt rein für Kurda und dann gehen wir direkt zur 70. Minute, dann kommt Conte. Da dreht sich das Spiel dann, glaube ich, total, weil ich meine, das ist natürlich dann ein Conte-Spiel, ne? Also musste aufmachen als Wiesbaden und dann läuft Sissi allen davon. Das hat er ja auch oft genug gemacht. Aber dein Lieblingsspieler, Kevin, was sagst du dazu, zu einer Chancenverwertung?
Ich sehe, dass der Mann nach wie vor überragend ist, meiner Ansicht nach. Er hat die Chancen wenigstens. Man muss auch sagen, bei dem zweiten Ding, der geht halt rein, wenn der Wiesbadener halt nicht vollen Einsatz zeigt und dann noch reinfliegt. Dann ist das Ding drin. Insofern weiß ich nicht, was er da noch besser machen kann an dem Ding vorher. Ja, klar. Es zieht sich bei ihm halt durch, dass die Dinger nicht reingehen. Ich weiß auch, dass du darauf anspielen willst, aber
Nein, wie kommst du da drauf, Kevin?
Nein, ich finde es halt schwierig, ihm Vorwurf irgendwo zu machen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, als der reingekommen ist mit Grimaldi, war das ungefähr 100% stärker als das, was vorher in der Offensive passiert ist. Ne? Also das muss man schon sagen. Ja, es ist natürlich bitter für ihn, dass der nicht mal einen dann immer macht. Ne? Das ist so, vor allem das Ding am Ende, wo der Wiesbadener wirklich, also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt in der Wiederholung, der Wiesbadener mit Füßen voraus Richtung eines Tor springt und mit dem Kopf den dann noch, also über die Linie köpft. Ne? Also das, da musst du als Conte ja auch denken, das gibt's doch gar nicht. Also der Typ, der ist nicht mit dem Flugkopf halt zurückgesprungen, sondern mit den Füßen voraus.
Er ist ja,
und hat gemerkt, mit den Füßen kriege ich ihn nicht mehr, dann köpfe ich ihn.
Conte ist ja auch nach dem Spiel direkt zum Keeper gegangen von Wiesbaden. Und also mein Gedanke dazu ist, wenn du Bundesliga spielen willst, machst du beide rein. Oder zumindest, wenn du ein guter Bundesligaspieler sein willst, machst du beide. Wenn du ein guter Zweitligaspieler sein willst, musst du eine von beiden Chancen nutzen. Egal, wie stark der eine dann noch reingesprungen ist. Ich meine, du hast halt in der zweiten Liga, also der hat, es weiß jeder, dass der schnell ist. Und genau.
Nein, hast du ja auch recht.
Genau das.
Auch recht. Alles gut.
Deswegen finde ich es so genial, wenn er eingewechselt wird. Dann sind die Gegner platt, weil viele haben auch gesagt, warum spielt er nicht von Anfang an? Ich wusste gut, Wiesbaden stand teilweise ziemlich hoch, sicherlich auch, weil Conte nicht auf dem Feld stand, gehe ich mal fest von aus. Dann haben sie sich ja in der zweiten Hälfte am Anfang ziemlich weit hinten reingestellt, was sofort in die Hose gegangen ist mit den 2 Gegentoren. Dann standen sie wieder höher und dann kam Conte rein. und hat natürlich sofort in der ersten, zweiten Aktion da die Geschwindigkeit auf den Platz gebracht, weil Wiesbaden den wahrscheinlich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, obwohl die wissen, wie schnell der ist. Und der hat halt ein, zwei, drei Chancen pro Spiel dieser Art, je nachdem, wie lange er spielt.
Ja.
Und du musst halt eine davon nutzen. Also jetzt mal abgesehen davon, dass er sicherlich in einem der nächsten Spiele eine Chance wieder nutzen wird. Ich erinnere mich an das Spiel gegen St. Pauli, wo er zwei Dinger reingemacht hat, eins abseits, ne, aber eins hat gezählt. Also der kann das, ohne Zweifel. Und der wird auch seine Buden diese Saison machen. Aber ja, es muss halt einer fallen. Aber wenn ich das jetzt schon wieder sage, fühle ich mich schon wieder schlecht, weil ich möchte ja auch nicht, er wird das wahrscheinlich nie hören, aber in dem Moment, wo du halt immer so einen Druck machst, zweifelst du erst recht, wenn du vorm Gegner stehst. Deswegen Ruhe bewahren und reinmachen.
Nein, das Ding. Alles, das wird er selber wissen. Alles gut. Der wird sich selber dreimal in den Arsch beißen abends, wenn er da sitzt und sich das doch mal anguckt. Und
bei dem Bier und dem Burger.
Mit seinem Bruder, der mit Osnabrück auf dem letzten Tabellenplatz steht. Ja, alles gut. Es gibt auch Schlimmeres im Leben. Klar, da hätte, wäre der Sack zugewesen, ne? Da hättest du das Spiel vorentscheiden können, zumindest mit dem 3-1.
Ja, und der Typ ist ja stark. Also ich meine nur, da, also wenn er die Dinger macht, dann sind wir uns alle einig, macht er 30 Scorerpunkte.
Ja, dann ist aber nicht mehr lange bei uns. Wenn
natürlich.
Er die Dinger machen würde, wäre er in der Winterpause weg.
Aber würde ich mir wünschen halt für ihn und für uns, dass er die Dinger macht und also, in der Winterpause dann, im Zweifel ist er dann weg, aber ist also allemal
für mich gut. Ist das nach wie vor einer der besten Spieler, die wir haben. Er ist halt kein Goalgetter. Darauf kann ich mich gerne einigen. Ab davon ist er für mich unverzichtbar. Für mich müsste er Stammspieler sein. Ich kann aber auch akzeptieren, wenn er situativ je nach Gegner auch von der Bank kommt, weil da bin ich bei dir, ist er eine absolute Waffe. Wenn der mit seiner Power und seinem Speed in der 60. reinkommt, kann der jeden Gegner in Grund und Boden rennen. Vor allem ein Gegner, der bis dahin schon ziemlich viel investiert hat, um uns den Schneid abzukaufen.
Ja, so ist
es. Dann müsste jemand haben, der in der Mitte mitlaufen kann dann. Wenn der leicht nach außen zieht.
Grimaldi ist ja nach zwei Minuten müde.
Wenn der leicht nach außen zieht mit seinem Speed, der so ein bisschen versetzt, ne, so 5 Meter das dahinter mithält.
Das hat mit dem ganz gut funktioniert, finde ich.
Ja. Weil dann kann er reinlegen, dann braucht er nicht selber abziehen. Und dann ist es, glaube ich, relativ einfach, wenn man nicht bei Wiesbaden spielt, ein Tor zu erzielen.
Kann ich mir wieder den Namen Sven Michel reinwerfen.
Na gut, der alte Mann ist ja auch nicht mehr so schnell.
Das stimmt. Wie fandet ihr dann Grimaldi?
Fand Grimaldi gut, sehr präsent, zieht einen Ball an. Versteht damit auch umzugehen, hat, glaube ich, einmal auch Conte geschickt, auf Reise geschickt.
Ja.
Fand ich sehr gut. Also, wie gesagt, der Unterschied zu Platte ist wie Tag und Nacht. Also, verstehe ich mit Platte mit dem Kopf, mit der Gehirnerschütterung, aber das war, also durch die Einwechslung von dem, da hat sich viel geändert. Ne? Also, das war sehr, sehr gut. Aber nichtsdestotrotz, gab es dann noch in der 87. Minute, weil beim 2-1, da weißt du ja nie, ob das Ding auch wirklich nach Hause fährst. Wir haben ja alle schon Pferde kotzen sehen. Gab es dann nochmal für einen Ex-Paderborner, Hundefotograf, den Iredale, gab es dann nochmal eine Riesenchance. Der stand im freien Strafraum und hat dann auch lieber ins Fangnetz geschossen als ins Tor. Da haben wir nochmal Glück gehabt, oder? Dass das Ganze noch für uns ausgegangen ist.
Ja.
Ja, und jetzt erzähl mal, Kevin, wie wichtig ist denn dieser Sieg für uns?
Ja, es hätte kein, glaube, ähnlich wichtig wie der Sieg in der Saison, in der vorletzten gegen den SV Werder Bremen, wo vorher eine ähnliche Situation herrschte, wo wir nicht gut da standen und auch das Gefühl hatten, wenn wir in Bremen verlieren, dann wird der Trainer, also Lukas Kwasniok, entlassen werden. Und damals haben die in Bremen ein fantastisches Spiel hingelegt. Jetzt haben wir kein fantastisches Spiel hingelegt, aber wir haben es auch gewonnen. Und danach ging eine ganz gute Serie los. Also ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig war. Vor allem, weil wir es auch über die Zeit dann gezogen haben. Bin mal gespannt. Muss halt jetzt eigentlich direkt nachlegen. Also mit einer Niederlage nach Magdeburg gefahren zu sein, wäre ganz schlimm gewesen. Jetzt glaube ich, dadurch, dass die Magdeburger auch spät noch einen über den Deckel bekommen haben, sieht das ganz gut aus. Bin da zuversichtlich. Ist auch die, ich glaube, das macht schon auch bei diesen ganzen jungen Spielern, die da neu dazugekommen sind, macht das was. Ne? Das, es ist in Anführungsstrichen nur Wiesbaden, Aber wenn du dir anguckst, wie die anderen Mannschaften in der Liga spielen und wie die Tabelle aussieht, ist es ja nicht so, dass da jetzt einer vorne wegmarschiert. Und vor allem die ganzen Top-Favoriten sind alle noch nicht so irgendwie richtig in Form, habe ich das Gefühl.
Also hier uns, genau.
Ja, siehe uns, ne? Also Düsseldorf ist halt vorne dran. Klar, HSV hat jetzt gepatzt. Hertha ist ja überhaupt nicht in Tritt. Greuther Fürth, die haben nach uns gar nichts mehr geholt, quasi. Und
Unser
so
Wolf
weiter,
steht da,
ne?
wo sie hingehören. Genau.
Braunschweig auch.
Also ich bin da so ein bisschen bei Kwasniok. Also nicht, dass er wird andere Worte wählen, aber er hatte auf der PK nach dem Spiel von Erwartungshaltung gesprochen. Und ich finde, genau jetzt nach oben zu gucken, nach einem 2:1 gegen Wiesbaden, was auch gut mit etwas mehr Pech, weniger Glück, 2:2 oder 3:2 oder 2:0 für Wiesbaden hätten da ausgehen können. Da hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen. Ja, da reichen dann halt 20 okay Minuten in der ersten Hälfte und 15, 20 richtig gute Minuten in der zweiten Hälfte auch nicht aus, um eine Wende einzuläuten aus meiner Sicht. Also mental vielleicht schon, aber rein sportlich gesehen war das, ist stark ausbaufähig noch. Aber
Ja, klar,
eben immer gemessen an der
keine Frage.
Erwartungshaltung, ne? Und meine Erwartungshaltung wäre, dass wir aus den nächsten zwei Spielen also wenn wir da 3 Punkte holen, ist gut. Wenn wir 2 Punkte holen mit 2 Unentschieden, ist auch okay, weil jetzt kommen richtig starke Mannschaften, Schalke nominell und Magdeburg, glaube ich, in einer Form, wie der Gegner noch nie war. Also zumindest so, also ne, zweite Liga da, wo die jetzt stehen, haben die wahrscheinlich vorher selten gespielt, beziehungsweise gar nicht. Also ich glaube, jetzt kommen zwei richtig schwere Spiele, wenn man sich auch anguckt. Also ich glaube nicht, dass jetzt, also kann sein, dass der Knoten geplatzt ist, das würde ich mir wünschen, aber ich würde jetzt rein sportlich nicht erwarten, dass wir in den nächsten zwei Spielen 6 Punkte holen und die Dinger souverän gewinnen. Und ich kann auch damit leben, wenn wir ein Spiel verlieren, eins gewinnen oder zwei Unentschieden spielen. Oder auch nur eins Unentschieden spielen und eins verlieren. Also das ist alles jetzt möglich und sollte uns dann nicht, also es muss einfach sportlich weitergehen. Man muss Fortschritte sehen, ne? Das ist, glaube ich, das Wichtige.
Magdeburg wird echt heavy, ne? Also.
Beide Spiele, die jetzt kommen, werden echt heavy. Es kann sein, dass wir da mit 0 Punkten rausgehen. Kann sein. Nicht
Ja, jetzt lass uns
unwahrscheinlich.
mal, bevor wir jetzt mal nach vorne gucken, lass uns doch mal,
Ja.
wir haben ja darum gebeten, dass unsere Hörer und Hörerinnen, ich bin schlecht im Gendern, einen Spieler schicken.
Ja.
Und der Basti spielt jetzt mal ein Spieler ein.
Wir fangen an mit dem Oscar, der sich perfekt an die 30 Sekunden gehalten hat. Und ich hoffe, ihr hört jetzt was.
Also insgesamt fand ich das ein sehr gutes Spiel. Gibt natürlich noch Sachen zu verbessern, aber war auf jeden Fall schon mal viel besser als die letzten Wochen. Und man hat wirklich gemerkt, die Jungs kämpfen. Kwasniok an der Seitenlinie war auch sehr, sehr aktiv. Hat mir gefallen und die haben auf jeden Fall eine gute Reaktion gezeigt auf den schlechten Saisonstart. Und ich glaube, so eine Aufholjagd beziehungsweise dieses Spiel zu drehen, spricht schon für sich. Deswegen haben sie gut gemacht. Und ja, ich hoffe, das geht jetzt auch so weiter.
Ja. Danke, Oskar, für die Einsendung. Seid ihr beiden, ihr hört mich wieder, ne? Oder wir hören uns alle wieder?
Ja, wir hören dich gut, Basti, alles super,
Ich
hast du gut
glaube, da
gemacht.
können wir uns aber inhaltlich anschließen. Gibt es wahrscheinlich nichts zu ergänzen, ne? Hoffen wir auf die Wende.
Ja,
Dann
sehr gut.
mache ich gleich mit der lieben Mona weiter mit 41 Sekunden knapp drüber, was das Zeitlimit angeht, aber wir drücken mal ein Auge zu.
Hi, Mona hier. Ich greife mir mal drei Sachen raus. Die Aufstellung hat mich verwundert. Kein Schuster, kein Kleefisch, kein Etchekwem, fand ich sehr blöd. Ich fand, der macht immer ein super Spiel, tolles Zweikampfverhalten, laufstark, holt sich den Ball oder behält den Ball. Ich weiß nicht, warum er ihn nicht aufstellt. Dann Grimaldi und Conte. Man merkte richtig nochmal Schwung im Spiel. Grimaldi oft den Körper reingestellt und uns so einen Freistoß geholt, dass er sich hat umrennen lassen. Klasse. Und Kinsombi, lass das sein. Widerliches Zeitspiel, gelbe Karte mehr als verdient und dann noch das Eckfahnenspiel. Wir sind in Paderborn, nicht in Sandhausen. Lass es.
Ja, kann ich verstehen, wahrscheinlich noch der Frust aus vorangegangenen Spielen oder na gut, Sandhausen nicht, aber ich glaube, wo war das denn? Kiel war so ein extremes Zeitspiel auch. Naja, haben wir jetzt öfter erlebt.
Kaiserslautern.
Kaiserslautern, ja, genau. Aber Grimaldi und Conti hatten wir. Klefisch und Izquierdo kamen ja noch rein, ne? Also insofern, wenn du es so siehst, eigentlich geil, dass du die nach einem 2:1 drehen dann noch bringen kannst, ne? Also habt ihr da
Ja, das
irgendwie.
ist ja das, was Marco gesagt hat. Ne? Der Kader ist ja eigentlich echt stark besetzt, so gesehen. Ne?
Ja.
Muss halt griffiger werden. Die Zahnräder haben bisher auf weiten Strecken nicht ineinander gegriffen. Oder zumindest in den entscheidenden Momenten nicht. Ne?
Ja.
Aber genau. War es das, Basti, oder haben wir noch was?
Wir haben noch einen, und zwar, also wir haben noch einen auf Facebook bekommen, der war allerdings mit 1,30, also war inhaltlich super, aber etwas zu lang. Das wird einfach zu lang, wenn wir da jetzt 3, 4, 1,5 Minuten einspielen. Deswegen nehmen wir noch einen dazu, der per Mail kam. Genau, den spiele ich.
Vom Tasty Marshmallow.
Vom Tasty Marshmallow, richtig? Genau, richtig. Den spielen wir jetzt ab, wenn hier technisch alles funktioniert. So, ihr müsstet jetzt was hören.
Totales Herzschlagspiel, Gott sei Dank haben wir gewonnen. Und war, das war auch nötig, gerade zu Hause. Konnte man höher gewinnen? Auf jeden Fall, als ich die Bälle von ihm gesehen habe. Ich habe das auch erst in der Zusammenfassung später gesehen. Das natürlich einmal dieser Spreizsprung und dann, dass noch ein Verteidiger von Wiesbaden den Ball weggeköpft hat. Ja, aber nach Wohl und Wehen hätte man auch mal wieder total versagen können. Aber endlich die 3 Punkte, Gott sei Dank, alles in Ordnung. Und ja, starke Aufsteiger sind auch wieder dieses Jahr da, wenn man jetzt auch an letztes Jahr denkt, letzte Saison mit Lautern, Magdeburg auch. Ist schon, scheint die zweite Liga so zu sein.
Ja, vor allem der VfL Osnabrück ist grandios auch in die Rückrunde gestartet, in die Saison gestartet.
Suchst ja auch da, immer die Rosinen raus.
Da wurde der Zerfickungsalarm aktiviert. Hannover 7-0 gegen Osnabrück habe ich heute Morgen beim Aufstehen gesehen.
Ich habe es gestern in der Konferenz gesehen.
Die andere Einsendung war übrigens von Dominik H. Punkt.
Ja.
Wie gesagt, das nur der Vollständigkeit halber.
Ja, Dominik, bitte ein bisschen, genau, spielen es gerne. Also wir waren sehr angetan. Ich glaube, vor allen Dingen Kevin fand es auch gut, weil ich es gar nicht gehört habe. Also, aber
es ging in die Richtung gegen die Leute, die pfeifen. Ja.
Genau, etwas kürzer.
Sehr gut. Damit sind wir zumindest mit denen, die von der Länge her passend waren, durch.
Genau. Also bitte beim nächsten Mal auch wieder gerne Einspieler, eure Meinung zum Spiel, das, was ihr immer schon mal sagen wolltet, rund um so ein Spiel. Aber bitte um die 30 Sekunden, damit wir das verträglich hier einbauen können.
Ja,
genau. Ansonsten, ne? Also immer gerne über Instagram, WhatsApp, Facebook, auch wenn es sein muss. Genau. Seid herzlich eingeladen. Gut, dann machen wir mal einen Wiesbaden-Haken dran. Das war jetzt der Turning Point. Jetzt geht's weiter. Und zwar geht's weiter, das nächste Spiel, wieder ein Freitagsspiel. Wir spielen irgendwie immer freitags, weil danach spielen wir ja nochmal freitags. Mir soll's recht sein. Ich glaube, der Gastronomieumsatz im Heimstadion ist auch immer höher am Freitag als an einem Samstag. Aber wir haben mal eine interessante Frage an den SCP, ohne Nummern zu nennen, ob es höher oder geringer ist an einem Freitag im Gegensatz zu einem Samstag- oder Sonntagsspiel. Jedenfalls spielen wir am Freitag, dem 22.09. um 18.30 Uhr gegen den berühmten FCM aus Magdeburg. Genau, so. Und da wir heute keinen Gast haben, haben wir uns gedacht, wir stellen mal einer Koryphäe aus Magdeburg ein paar Fragen, sodass wir mal erster Hand ein paar Einblicke in das Erfolgsrezept der Magdeburger bekommen, die ja wirklich ziemlich geil in die Saison gestartet sind. Basti, wolltest du mal einspielen?
So machen wir das. Wir lassen dem Thomas jetzt hier freien Lauf aus Magdeburg.
Ja, hallo Marco. Hallo Rest von euch vom Padercast. Grüße aus Magdeburg. Ja, Marco hat mir hier drei Fragen geschickt, die ich mal so ein bisschen versuche zu beantworten. Frage 1, was sich beim FCM im Vergleich zur letzten Saison verändert hat, also Kader und Spielform. Kader großartig tatsächlich nicht so viel. Also Stammspieler, wenn man jetzt mal die Rückrundenmannschaft nimmt, ist eigentlich nur Moritz Bronikwart hingegangen. Ansonsten hat ja Andreas Müller noch den Verein verlassen in Richtung Darmstadt. Und das war's dann auch schon von denen, die jetzt, sag ich mal, so häufiger gespielt haben. Jetzt mal Kai Brünker noch ausgenommen. der auch den Verein verlassen musste. Spielform hat sich eigentlich groß nicht verändert. Also Tietz will immer noch viel den Ball haben, selber aktiv sein. Allerdings muss man schon sagen, dass so nur kleinere Sachen sich verändert haben, aber eben keine, nicht großartig. Die Spielidee ist natürlich, die ist die gleiche geblieben, aber so ein paar Anpassungen hat er schon getroffen. Also wir schalten auch gerne mal öfter um inzwischen, also suchen da auch öfter mal wirklich dann den Weg schnell Richtung Tor und eben nicht versuchen, über Ballbesitzpassagen den Gegner löchrig zu spielen, sondern spielen da auch unsere Stärken aus, die wir da einfach auch haben. Das sieht man auch in dieser Saison. Nicht wenige Tore fallen aus Umschaltsituationen heraus, eher weniger Tore aus eigenem Ballbesitz und gar keine Tore bis wenig Tore über Standardsituationen. Also da müsst ihr offensiv bei uns nichts fürchten. Das werdet ihr, denke ich, alles wegverteidigt kriegen, weil das ist schon extrem harmlos, was wir da anbieten. Und defensiv sind wir bei Standards auch immer wieder für Gegentore gut. Also das könnte für euch dann schon ein kleiner Vorteil sein. Ich weiß nicht, wie ihr standardtechnisch so drauf seid. Aber bei uns ist das offensiv harmlos und defensiv immer mal wieder Slapstick. Ansonsten, ja, ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, die beiden letzten Spiele 6-4 Hertha, 3-4 in Gelsenkirchen. Offensiv ist das wirklich gut bei uns, das muss man schon sagen. Also der Abgang von Quarteng tut auch in keinster Weise weh bisher. Das fangen andere auf derzeit. Aber defensiv ist das natürlich mit 7 Gegentoren in 2 Spielen. Das ist natürlich zu viel. Ja. Also da muss, nee, 8 waren es ja, 8, nicht 7, 8 waren es. 8 Gegentore jetzt in den letzten 2 Spielen. Vorher hatten wir in 4 Spielen 4 Gegentore, jetzt haben wir in 2 Spielen 8 bekommen. Da sieht man schon auch eine große Schwäche bei uns. Also es ist immer noch so, dass wir aufgrund der wirklich sehr offensiven Spielweise gut dafür sind, immer wieder Räume zu geben, den Gegner einzuladen, diese Räume auch zu nutzen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das am Freitag durchaus ein Spiel für Sissi Conte sein kann.
Ich würde an der Stelle einfach mal einen Cut machen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch bei der ersten Frage sind.
Damit spiele ich alles ab. Ein bisschen vermixt. Genau.
Also was ich jetzt verstanden habe, ist, wir brauchen keine Standardsituation fürchten, was schon mal gut ist, weil da sahen wir.
Aber ja auch nicht.
Weiß ich nicht. Da waren schon mal ein paar gefährliche Standards. Haben wir nicht schon 1, 2 also Tore nach Ecken?
Kiel nach Standard Leipertz.
Wir haben, glaube ich.
Also Kommentator sagte, wir haben 0 Tore nach Standardsituationen in dieser Saison.
Das kann man. Das haben wir Kiel nicht gesehen. Also Leipert hat nach dem Standard das 1-0 gemacht.
Vielleicht zählt das Kiel statistisch gesehen nicht mehr zu dem Standard dazu.
Ja, weil es 3 Berührungen dazwischen waren.
Aber Standards hin oder her, Mannschaft ist zusammengeblieben, konnte gut kompensiert werden und immer noch so ein wilder Spielstil, wie wir ihn ja auch.
Spielen das, was wir früher gespielt haben, ja.
Ja.
Ziemlich geil.
Ja, also das war, glaube ich, so das Fazit bisher.
Ich meine, also man muss dazu sagen, Magdeburg hat die meisten Tore in der Liga geschossen, ne, mit 16. Es hat auch genauso viele Gegentore wie wir mit 12. In der Tat erinnert das an früher. Und ich meine, so ein Spiel 6 zu 4 war es gegen Hertha BSC. Also ich habe die am Wochenende auch in der Konferenz gesehen gegen Braunschweig. Braunschweig überhaupt keinen Stich gesehen. Also in Fürth haben die auch so abgelattet zu Hause, Bremen, Hertha.
Na gut, Schalke ist also auch kein Fallobst.
Ja. Naja, und Schalke hatten sie schon in der ersten Halbzeit, das habe ich leider nicht gesehen, aber das, was ich gelesen habe, schon dominiert. Da hätten sie eigentlich noch einen Sack zumachen müssen und haben dann in der zweiten Halbzeit Schalke selber wieder ins Spiel gebracht durch einen dämlichen Pass, der abgelaufen worden ist und Elfmeter und dann noch ein Platzverweis dazu, bla bla. Also hätte man eigentlich auch gewinnen müssen. Also das erste Mal würde ich sagen, dass wir nach Magdeburg als Underdog fahren.
Würde ich absolut so unterschreiben. Und das Ding ist, die mögen hinten vielleicht.
Das war jetzt krasser Underdog.
Die mögen hinten vielleicht nicht so doll sein. Das Ding ist aber, unsere Offensivgefährlichkeit bisher ist, glaube ich, so schlecht wie seit ungefähr 5 Jahren nicht. Naja, jetzt rede ich schon wieder so schlecht, ne? Aber wir sind halt im Moment nicht so in Form. Das kommt vielleicht noch, vielleicht auch in diesem Spiel, um positiv zu bleiben. Aber nichtsdestotrotz gehen wir da definitiv als Außenseiter hin. Bin ich ganz klar der Meinung. Trotz der guten Trainingsbedingungen scheinen die dieses Jahr noch nicht genug gefruchtet zu haben. Ne?
Ich wollte sagen, ist dieses Jahr keiner nach Paderborn gewechselt.
Tja, vielleicht ein Fehler. Wollen wir weiter rein?
Wir hören Thomas nochmal zu, ja. Er war gerade dabei zu sagen, dass Sissi Conte für ihn ein gutes Spiel wäre.
Weil wir eben diese Räume auch anbieten, die er braucht. Und wenn er die dann bespielen kann, dann könnte das durchaus zum Erfolg führen, was ich natürlich nicht hoffe. Ich hoffe natürlich, dass wir da die 3 Punkte behalten zu Hause. So, ja, das zum Spiel, zur Spielform. Dann, was erwartet den SCP am Freitag in Magdeburg? Ja, also ich denke mal, auf jeden Fall ein sehr volles Stadion. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich würde schon sagen, wir werden wieder locker 23.000, 24.000 Leute im Stadion haben. Bin mal gespannt, was bei euch an Gästefans dabei sein wird. Es ist ja bekannt, dass eure Auswärtsfahrerszene gerade am Freitag nicht so aktiv ist, um es mal vorsichtig zu sagen.
Ja, wir sind auch kein Wiesbaden.
Ja, ansonsten, wie gesagt, also ich denke, das wird sehr stimmungsvoll wieder, sehr laut, aber ihr kennt das ja. Und die Euphorie ist sicherlich noch da, auch wenn wir jetzt gegen Schalke verloren haben, aber wir haben ja trotzdem insgesamt einen sehr, sehr guten Saisonstart hingelegt und haben da auch weniger Druck, als ihr den sicherlich habt in eurer Situation derzeit. Von daher denke ich schon, dass es wieder ein sehr offensives Spiel wird. So, dann noch Tipp zum Spiel.
Bevor wir uns den anhören, zur Atmosphäre, ich glaube, die ist relativ einmalig, ne, in Magdeburg. Also einmalig im Sinne von, klar, gibt, alle sagen immer so Volkspark oder so, ist sicherlich auch alles ganz toll, aber ich glaube, ein positiv gestimmtes Magdeburg ist stimmungstechnisch das Maximum, was du in der zweiten Liga in einem Stadion an Stimmung aufbringen kannst. Ist jetzt mein Eindruck, also
ja, würde ich unterschreiben.
Kommt jetzt in St. Pauli, ne, alles in Betzenberg. Ja gut, Betzenberg ist sicherlich auch krass, muss man sagen, stimmt schon.
Ja, weil es doppelt so viele sind.
Weil es doppelt so viele sind, genau, ja. Aber so, also aber trotzdem, ich glaube, das ist, also mir fällt da spontan nichts ein, was da rankommt.
Also ja. Ist eine Reise wert, glaube ich, auch wenn ich sie noch nie getätigt habe und Thomas und ich schon seit Jahren probieren, uns mal zu treffen und es hat noch nie geklappt, aber wir hoffen aufs Rückspiel. Genau.
Gut, dann hören wir mal seinen Tipp noch an, oder?
Ja, klar.
Ja, also ich denke schon, dass es rasig werden wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch ihr euren Weg, den Weg nach vorne suchen werdet. Ich denke, es wird ein paar Tore geben. Ich tippe jetzt einfach mal 3-2 für uns. Also ich gehe davon aus, dass es wirklich 3-4 Tore plus X geben wird. Hoffe ich zumindest, dass es auch ein schönes Spiel wird. Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch natürlich noch viel Spaß beim Padercast. Marco hat schon gesagt, von euch fährt keiner am Freitag. Dann, ja, in diesem Sinne, viel Spaß am Freitag beim Fußball. Viel Spaß auch heute noch im Podcast und wir werden uns sicherlich das ein oder andere Mal nochmal hören in dieser Saison, spätestens in der Rückrunde. Macht's gut.
Ja, danke, Thomas. Ja.
Vorhin war er.
Hat er jetzt eigentlich ein Ergebnis getippt?
Ja, 3-2 hat
er. Also, habe ich schon wieder vergessen. Ja, gut. 3-2, ja. Genau. Okay.
Ja, vielen Dank, Thomas, für deine Einschätzung.
Vorhin war er im Chat zu lesen.
Ja. Er ist, glaube ich, weg. Wieder.
Naja.
Nicht so ein Twitch-Freund. Die alten Herren.
Da ist er doch noch da. Ja.
Ah, guck, doch noch da.
Sehr gut.
Sehr gut. Genau, ja, müssen wir mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Könnte alles, ich glaube, da geht ziemlich viel für beide. Mal sehen, was dabei rumkommt. Wollen wir das Ganze nochmal tippen?
Ja.
Genau, also ich glaube, der Andreas tippt 4-0, würde ich jetzt mal geschätzt, oder? Genau. Basti, willst du vorlegen?
Ich tippe auf ein 2-2. Ein optimistisches 2-2. Mehr kriegst du aus mir nicht raus. Das ist das Optimistischste, was ich aufbringen kann.
Okay.
Und wäre ich auch vollkommen, würde ich jetzt auch unterschreiben. Auch wenn wir 2-0 führen und in der 90. 2 Gegentore kassieren, 2-2 in Magdeburg nehme ich mit.
Na gut, wer hat sich das erste Unentschieden für den FCM gegen St. Pauli und gegen Wien Wiesbaden unentschieden gespielt? Kevin.
Also, Das ist echt schwierig. Ich bin schon fast geneigt, gegen uns zu tippen. Das mache ich ja äußerst selten. Ich glaube, das wird mit das schwierigste Auswärtsspiel in der ganzen Saison werden. Und wir werden da wirklich nur in einem offenen Schlagabtausch die Chance haben, wenn wir halt wirklich dann offensiv die Dinge auch eiskalt wegmachen. Ja, ich habe keine Ahnung, was da tippen. Also eigentlich wollte ich tatsächlich auch ein 3-2 sagen, wie es Thomas gesagt hat. Und zwar für den FCM. Ich drehe es mal einfach um. Aber auch nur aus, weil ich halt immer den optimistischen Tipp abgebe. Wir gewinnen 3-2.
Okay. Gut.
Conte wird also 3 Tore machen.
Dafür braucht er aber 25 Chancen.
Das ist egal. Wenn wir die mal wieder haben, ist Basti auch glücklich.
Ja, das stimmt. Ja gut, was tippe ich? Also ich glaube schon, dass das Kwasniow wird bestimmt sagen, das wird ein munterer Schlagabtausch und Spiel mit offenem Visier. Beide Mannschaften sind torgeil, bla bla. Ich glaube, dass das auch wirklich so sein wird, weil wir haben echt ein Abwehrproblem momentan. Ich glaube, dass wir vorne recht stabil sein werden. Das wird sich stabilisieren. Ich glaube auch, dass wir da von der Krankenbank den einen oder anderen zurückholen und dass wir dementsprechend dort 4-5 gewinnen.
Boah, ja. Also irgendwie, das kommt auch aus der dritten Liga-Zeit, ne? Also ich erwarte auch immer das größte Spektakel bei diesem Duell. Das ist irgendwie, ich habe in meinem Kopf, sind alle Spiele, die gegen Magdeburg und Paderborn gespielt haben, alle mindestens mit 4 Toren.
Ja, das 4-4.
Ja, das ist überragend.
Nach 10 Sekunden oder so hat hier der Kollege, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, das 1-0 geschossen und irgendwie nach 5 Minuten stand es 2-0 oder so.
Und dann wird es 0-0.
Ja. Und dann war es ja 4-4, ja, genau. Richtig, Thomas, dann wird es 0-0.
Ein richtiger Grottenkick.
Also wenn wir das 5-4 gewinnen, würde ich dann aber von Wende sprechen, weil wenn wir 5 Buden in einem Spiel schießen, ist uns offensiv in jedem Spiel alles zuzutrauen. Das wäre für mich, also dann würde ich sagen, gut, alles Negative abschweifen lassen. Wenn du das Ding 5-4 auswärts gewinnst, puh. Naja, mal gucken.
Dann hast du auch Schalke weg, ne?
Ja. Genau, das eh. Von daher, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Wird bestimmt ein guter Kick, den man sich gut angucken kann. Und ich hoffe, dass sich viele motivieren, dahin zu fahren. Gut, noch was zu Magdeburg? Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter in eine Rubrik. Und zwar eigentlich die freundlichste und tollste Rubrik, die wir momentan haben. Unsere U21. Denn die hat wieder zu Hause gespielt vor 1355 Zuschauern. Also im Vergleich, ich glaube, davor das Spiel waren es 500 und ein paar zerquetschte. Also jetzt 1300 gegen Wuppertal. Die bringen natürlich auch ein bisschen Support mit. Das sah auch ganz gut aus, was ich da auf den Videos gesehen habe. Genau, Wuppertal kam als Tabellenführer und wir besiegen sie mit 4-1. Faszinierend. Hat jemand von euch das Spiel gesehen?
Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, leider. Ich wollte eigentlich in die Arena gehen, fahren, aber ich war mal wieder privat verhindert.
Also ich selber war auch nicht da, aber der Tom war da, der auch bei uns immer im Stadion in der Nähe steht und der hat nur ein bisschen Live-Kommentar per WhatsApp gemacht und er war hellauf begeistert, weil er meinte, das wäre so geil, wie die spielen würden, die würden so offensiv spielen und die sind auch so gierig, meinte er, also die haben auch dann ja auch nicht aufgehört so zu spielen, also selbst als dann 2-0, 3-0 stand, war ja schon relativ früh, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, haben die noch offensiv weitergespielt, sind da angerannt, haben sich dann ja noch ein Tor eingefangen und haben dann aber trotzdem noch einen draufgelegt. Also finde ich schon sehr bewundernswert, was da entstanden ist, oder?
Ja, vor allem für einen Aufsteiger, ne? Und, ja, und für den SCP muss man ja auch sagen, dass die zweite Mannschaft so viel Zuschauer im Stadion hat, ist halt auch cool, ne?
Ja, und die großen Derbys kommen ja noch, Lippstadt und Aalen. Also das wird noch ganz spannend. Und ich meine, man hat, glaube ich, gegen Fortuna Köln, die ja zwischenzeitlich auch mal auf dem ersten waren, auch nur knapp verloren. Also ein 2-1, glaube ich, war das zu Hause. Da hat man ja auch, glaube ich, eine rote Karte kassiert. Man hat jetzt 13 Punkte, ist auf Platz 6. Also würde ich mal sagen, mehr als jeder erwartet hat, oder? Und wenn du seht, wer da so spielt, wie die so spielen, macht das auch Hoffnung, dass wirklich dann auch diese Durchlässigkeit, von der man immer redet, irgendwann mal greift und dass der ein oder andere auch Fuß fassen kann in der ersten Mannschaft.
Die Kamera wird durch eine KI geführt. Steht
Ach so,
gerade im
ja.
Chat.
Okay. Ja, das kann man doch bei Instagram wird das immer angeboten.
Also es ist schon wirklich, also Marco, das kann man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen, ne? Also wir haben ja vor der Saison noch gemutmaßt, wird man die Klasse halten können, ne? Das erste Mal Regionalliga mit der zweiten Mannschaft. Das ist schon beachtlich und da macht der Coach auch offenbar einen guten Job mit den Spielern. Wie gesagt, manche nehmen wir ja immer mal wieder auch auf die Bank mit und trotzdem spielt das, performt das Team gut. Übrigens, Herr Schallenberg war ja auch im Stadion. Wurde, ich weiß nicht, in wie vielen WhatsApp-Stati ich ihn gesehen habe, mit Fotos von Leuten, die sich mit ihm halt abgelichtet haben. Der hat schon mal gescoutet, wer von unseren U21-Spielern dann gegen Schalke aufläuft.
Er hat die alle gefragt, ob die auch in der Schalke-Bettwäsche
Spielen
früher
die
geschlafen
nicht auch U21 gegen Schalke an
haben. Ja,
dem
Schalke 2, nächstes Spiel.
das nächste
Nee,
Spiel?
nächstes Spiel ist gegen Gladbach, sondern danach das Spiel,
Gladbach
glaube
danach.
ich.
Also auch wenn wir gegen Schalke
Ja.
spielen, an dem Montag, glaube ich, um 14 Uhr kann das sein. Also irgendwie montags, mittags
Ja.
spielen die gegen Schalke an dem gleichen, also Wochenende, wo wir auch gegen Schalke spielen, wenn man den Montag noch zum Wochenende davor mitzählt, ne? So ist es, glaube ich,
Ja,
ja.
verrückt.
Die
Ja,
U19 hat
genau.
jetzt, glaube ich, gegen Schalke gespielt gehabt, ne? Und verloren.
Ja, stimmt. Die haben
Ist
auch
das
gegen,
so?
ja, mehrere Jugendmannschaften haben, glaube ich, jetzt gegen Schalke gespielt am letzten Wochenende. Ja.
Okay, ich habe es nur bei der U19 mitbekommen, die ja auch ganz gut
U19 und
gestartet war.
U17, glaube ich, auch. Ja.
Okay.
Naja, Schalke,
Ja,
Schalke.
spannend. Also kann man sich echt gut angucken und ich werde es auch irgendwann nochmal schaffen, ins Stadion zu gehen. Und am 18.11., ich habe mal jetzt reingeguckt, spielen wir dann doch tatsächlich gegen Lippstadt zu Hause. Da bin ich mal gespannt. Also A, wann das terminiert wird. Ob das auch montags, mittags um zwei terminiert wird. Und wenn es so terminiert wird, dass man da auch hingehen kann, ob dann die Süd aufgemacht wird, bin ich mal gespannt. Ich glaube, der Zustrom wird dann relativ groß sein. Ja, das könnte sehr, sehr, sehr spannend werden. Da freue ich mich
Ich
sehr
glaube, da
drauf.
muss man auch ein bisschen Sicherheitspersonal
Vielleicht,
Aber
vielleicht.
ich fände es echt sehr schade, wenn man es nur aus Sicherheitsbedenken auf montags mittags um zwei terminiert, weil ich meine, es ist immer noch ein Fußballspiel. Natürlich hat das.
Steht zeitgleich mit der ersten im Chat.
Ach so, jetzt halt gleich mit der ersten. Ist nicht irgendwann Länderspielpause?
Naja, ist am 18.11. ist, glaube ich, keine.
Okay.
Zeitgleich mit der ersten geht nicht, glaube ich, weil beide ein Heimspiel haben, oder?
Ich weiß es nicht.
Also ich
Auf
meine,
jeden Fall
wir
wird's.
spielen auf jeden Fall nochmal in der Länderspielpause. War das dann gegen Aalen? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall
Nein,
ist.
es ist in der Tat. Was sind hier dieser Kicker? Das ist auch mal ein Kack. Nö, das Spiel spielen nicht am 18. Das ist eine
Ja,
Länderspielpause.
genau, das heißt
Also kannst du
also,
nicht.
genau, kannst du nicht. Dann
Kannst du
kannst.
nur, wenn du willst, dass keiner kommt, kannst du es auf Montagmittag 12 Uhr legen. Und selbst dann werden die Leute einen Weg finden, da
Ich wollte
hinzufahren.
gerade sagen. Ja, aber ganz ehrlich, es muss ja auch nicht sein, dass man auf Krampf diese Spiele unattraktiv macht, oder? Ich meine,
Nee,
dann hat
finde ich
man, wenn man
auch.
das auf Samstags mittags irgendwie legt, dann hat man da halt 2.000, 3.000 Leute im Stadion. Mit Glück.
Auch wohl mehr, glaube ich.
Ja.
Glaube ich auch.
Ja.
Also, das glaube ich. Ich meine, so wie die spielen und dann gegen Lippstadt, dann, wie oft hast du noch so einen Derby gegen Lippstadt? Also,
Ja.
das ist
Da
natürlich
kommt sogar der
schon.
Rummenigge.
Ja,
Michael.
ich würde es mir wünschen. Wäre echt geil. Ich hätte Bock.
Ich auch, genau. Gut, dann haben wir jetzt hier noch das Thema Leihspieler und Ex-Paderborner. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht reingeguckt. Ich habe aber mitbekommen, dass Jasper van der Werf sein erstes Tor für Hansa Rostock geschossen hat. Auch wenn
Links
die
gebracht.
1-0 verloren haben. Ich glaube, dann hat er es gegen Bein geschossen bekommen oder so, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, was der Pieringer in Heidenheim macht, die ja auch gewonnen haben, weiß ich gar nicht.
Der hat
Könnte man aber.
gespielt.
Er hat gespielt, das ist gut, hat er auch
Aber hinter
gescored.
den Stürmern.
Hinter
Also
den
er war
Stürmern,
quasi
okay.
auf der 10 gefühlt. Also laut Aufstellung. Ich habe geguckt, weil ich wissen wollte, auch ob Justwan gespielt hat.
Und hat Justwan gespielt?
Also auf jeden Fall nicht in der Startformation.
Okay. Oh, gut.
Und dann haben wir da noch irgendwas geschickt bekommen. Irgendwer hat doch... Wo war das denn? Weiß nicht, auch bei Instagram? Ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwer von uns. Da wurde der Hinweis gegeben, das ist was für eure Rubik. Ach, ich weiß, okay, wo das ist. Bei WhatsApp.
Ja, man könnte ja eigentlich fast einen eigenen Podcast machen aus den ganzen Spielern, die mal bei uns gespielt haben. Der Stöger spielt ja auch bei...
Laurent Jans.
Ach, der. Ach, der hat eine rote Karte gekriegt bei Waldhofen.
Genau.
Genau, das hatte ich gesehen.
Nachdem er den Ball weggeschlagen hat, gelb-rot. In der 86. Minute.
Der Laurent. Letztens habe ich irgendwo gesehen, dass Luxemburg hat, glaube ich, ich weiß nicht, 14-0 gegen Portugal verloren oder so. Nein, nicht ganz so hoch. Da hatte ich noch überlegt, ob der wohl immer noch Nationalspieler ist.
Ich glaube ja. Oder er hatte letztens sein letztes Spiel, ich weiß gar nicht mehr.
Naja. Naja, gut. So viel zu unseren Ex-Spielern, Leihspielern. Gut, dann sind wir auch schon am Ende des Podcasts, oder?
Ja.
Dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei allen, für die besonders natürlich für die Einspieler. Und weisen nochmal darauf hin, 13.10. Fanprojekt Paderborn, 20 Uhr ist Anpfiff, keine Platzreservierung und der Eintritt ist frei. Und damit sage ich Tschüss.
Ciao.
Ciao, mach's gut.